Im Kapitel 20 geht es um das chemische Gleichgewicht. Wenn wir chemische Reaktionen haben und sich dann eben das chemische Gleichgewicht eingestellt hat, sind natürlich irgendwelche Moleküle in irgendwelche anderen Moleküle umgewandelt worden. Und wir haben jetzt nicht mehr nur eine Anzahl von Teilchen, also eine N, sondern wir haben eben jetzt verschiedene Arten von Teilchen, das heißt also die verschiedenen Moleküle, die eventuell eben den Ausgangspunkt, das Edukt oder das Endprodukt, das Produkt dieser chemischen Reaktion bilden. Und ja, deshalb brauchen wir dann sowas wie Ni, eine Größe, die uns eben angibt, wie viele Teilchen oder Moleküle vom Typ I wir in unserem System haben. Das bedeutet dann auch, dass wir unsere ganzen thermodynamischen Funktionen, die wir bisher immer nur für Systeme verwendet haben, die aus einer Art von Teilchen bestehen, dass wir die verallgemeinern müssen. Das ist ganz trivial und wir haben es, glaube ich, eigentlich sogar schon mal solche Verallgemeinerungen eigentlich verwendet in der Vorlesung. Für die Energie bedeutet es zum Beispiel, dass jetzt das Differential dE ist nicht T mal dS minus P mal dV plus μ mal dN, sondern statt einfach ein Term μ mal dN müssen wir jetzt halt dazu packen, Summe über I, μ I mal Delta Ni. Genau dasselbe bei der freien Energie, da müssen wir auch diesen Term noch dazu packen und bei der Gibbschen Energie eben auch. Als erstes möchte ich jetzt mal die aller sozusagen einfachste Reaktion betrachten. Ich spreche jetzt hier immer von chemischen Reaktionen, aber die Theorie, die jetzt hier entwickelt wird, ist auch gültig für viele physikalische Prozesse. Zum Beispiel könnte das ein Prozess sein, bei dem ein Atom oder Molekül auf einer Oberfläche zum Beispiel hin und her springt zwischen zwei verschiedenen Positionen oder irgend so eine Diffusion macht auf der Oberfläche. Also da gibt es mehrere Möglichkeiten. Was diese ganzen Dinge gemeinsam haben, ist, dass es eigentlich Prozesse sind, die auf der sogenannten Potentialenergieoberfläche ablaufen, die wir ja schon diskutiert haben. Und wir wissen da auch, dass diese Zustände, die uns interessieren, eigentlich Minima der Potentialenergieoberfläche sind. Und wir haben auch schon gesagt, dass solch ein Minimum, dass das eigentlich in gewisser Weise ein sogenannter Makrozustand ist, weil ja das System in Wirklichkeit nicht exakt wie ein klassisches System ganz unten an dem Minimum lokalisiert ist, sondern es handelt sich hier um quantenmechanisches System, das also auch quantenmechanisch in diskretisierte zum Beispiel Schwingungsenergien hat. Und diese Energien, Schwingungsmoden haben wir ausführlich diskutiert, als wir zum Beispiel die spezifische Wärme von Molekülen diskutiert haben. Und wir haben gesehen, nicht wahr? Also da gibt es etliche sozusagen Mikrozustände dann, die eben zugeordnet werden können, solch einem Makrozustand, der eben, wie gesagt, wiederum entspricht einem Minimum der Potentialenergieoberfläche. Ja, wir wollen jetzt im ersten Schritt wissen, was ist sozusagen das Verhältnis der Wahrscheinlichkeiten, dass sich das System entweder im Makrozustand A oder im Makrozustand B aufhält? Ja, wir definieren jetzt also das dann auf Seite 154, die erste Gleichung. Wir definieren diese Gleichgewichtskonstante groß K. Und die ist in diesem Beispiel jetzt nichts anderes als eben das Verhältnis NB zu NA, wobei eben jetzt NB die Anzahl der Systeme ist, die sich im Makrozustand B aufhält und NA eben die Anzahl der Zustände, die sich im Makrozustand A aufhält. Ja, dann wissen wir nicht, natürlich das N, nicht wahr? Das ist immer proportional zu so zu den ganzen Boltzmann-Faktoren. Aber jetzt, wenn ich sage, diese ganzen Boltzmann-Faktoren, da muss ich jetzt eben summieren über diese Mikrozustände, die zu dem Makrozustand A gehören. Ja, und dann sehe ich, wenn ich das mache, natürlich, das ist per Definition dann wieder nichts anderes als eben das klein qa, also die Zustandssumme vom Makrozustand A und dasselbe natürlich für qb. Also ich bekomme dann, dass diese Gleichgewichtskonstante K einfach das Verhältnis ist von qa zu qb. Ja, hier in dieser Formel habe ich jetzt diese Energieniveaus Epsilon I von irgendeinem beliebigen Punkt aus gemessen. Was man jetzt typischerweise macht, ist, dass man für das System A diese Epsilon IAs misst vom Minimum, der Potentialenergieoberfläche, die eben den Makrozustand A beschreibt, und dasselbe für das B. Da führt jetzt also sozusagen unterschiedlich natürlich diese beiden, die Tiefe sozusagen von dem Minimum A und Minimum B, die sind normalerweise natürlich verschieden. Und damit habe ich jetzt also hier sozusagen verschiedene Nullpunkte für diese Zustandssummen. Und ja, ich schreibe dann also, wie gesagt, diese Energie, zum Beispiel Epsilon IA, schreibe ich jetzt als Epsilon IA Tilde plus EA, nicht wahr? Also EA nochmal ist das die Energie des Minimums auf der Potentialenergieoberfläche, und das EI Tilde, nicht wahr, ist jetzt die Größe, die eben gemessen wird bezüglich dieses Minimums. Ja, das bedeutet dann in meinen Zustandssummen kann ich das Groß EA und Groß EB ausklammern, und dann erhalte ich diese neue Zustandsformel, die dann also eigentlich die gebräuchliche Form ist, wo ich jetzt eben habe, dass die Gleichgewichtskonstante K zunächst mal gleich ist dem Verhältnis der beiden Boltzmann-Faktoren E hoch minus Beta EB geteilt durch E hoch minus Beta EA. Das ist typischerweise der dominierende Term, weil eben in den meisten Fällen das EA und das EB, die sind deutlich verschieden. Aber dann eben kommt jetzt noch dieser Korrekturfaktor, und diese neue Zustandssumme, die ich jetzt da bezüglich diesem neuen Nullpunkt messe, die bezeichne ich dann als Tilde, QA Tilde und QB Tilde. Das sind jetzt also eben die Zustandssummen, die eben berücksichtigen, dass mein Makrozustand eben aus verschiedenen Mikrozuständen besteht. Ja, wenn ich das dann also alles nochmal zusammensetze, dann erhalte ich mein Endergebnis hier, die Gleichung 114, die jetzt also eben besagt, dass die Gleichgewichtskonstante K ist das Verhältnis dieser Zustandssummen QB zu QA, jeweils mit der Tilde, und dann habe ich eben den Boltzmann-Faktor, wo die Energiedifferenz zwischen diesen zwei lokalen Minima der Potentialenergieoberfläche eingeht. Ja, ich kann natürlich auch stattdessen die freie Energie verwenden, und es ist dann sogar eigentlich gibt noch eine einfachere Formel. Ich weiß ja genau, die freie Energie ist ja eigentlich genau das, was man in der ersten Gleichung auf Seite 154 hingeschrieben haben. Und damit sehen wir auch, dass wir jetzt die Gleichgewichtskonstante eigentlich ganz, ganz elegant und kurz schreiben können, nämlich einfach als der Exponent minus Beta mal die Differenz der zwei freien Energien zwischen eben Makrozustand B und Makrozustand A. Ja, genau dasselbe Ergebnis kann man auch übrigens dadurch erhalten wieder, dass man einfach die chemischen Potenziale gleichsetzt. Und ja, das habe ich nochmal hier auf Seite 155 sogar gemacht. Also man verwendet dann für die chemischen Potenziale eben immer wieder den Ausdruck, den man für das ideale Gas hergeleitet hat. Und dann bekommt man wieder genau denselben Ausdruck, nämlich dass eben die Gleichgewichtskonstante einfach das Gleiche ist zum Verhältnis der Zustandssummen. Ja, jetzt im nächsten Schritt möchte ich eine chemische Reaktion betrachten, die etwas komplizierter ist. Und zwar möchte ich jetzt hier annehmen, dass wir klein a Moleküle vom Typ groß A haben plus klein b Moleküle vom Typ groß B, und dann die können reagieren in klein c Moleküle vom Typ groß C. Und mich interessiert wiederum jetzt diese Gleichgewichtskonstante K für diese chemische Reaktion. Ja, im Prinzip natürlich haben wir hier auch einen Anfangszustand und einen Endzustand. Und ich kann jetzt das dann die Gleichung 116 einfach mal schreiben, dass das K ist das QP, nicht wahr, die Zustandssumme vom Product geteilt durch QE, die Zustandssumme vom Edukt, vom Ausgangsstoff. Ja, und dann nehme ich ja immer an, dass meine Teilchen nicht wechselwirken. Und dann haben wir gesehen, nicht wahr, dass die Zustandssummen sind multiplikativ. Und das heißt also, wenn ich dann, auch im Speziellen, wenn ich A-Teilchen vom Typ A habe, dann habe ich halt die Zustandssumme QA hoch A und für B QB hoch B. Und ja, das Edukt per Definition, also man hat eigentlich immer in diesem Gleichgewichtskonstanten oben im Bruch hat man das Produkt und unten das Edukt. Und ja, also daraus folgt dann sofort diese Formel 116. Ja, ich kann diese Formel jetzt auch wieder alternativ herleiten, dadurch, dass ich die chemischen Potenziale gleichsetze. Und dann erhalte ich für diese Gleichgewichtskonstante diesen ersten Ausdruck hier auf Seite 156, nämlich dass die Gleichgewichtskonstante jetzt gegeben ist durch nc hoch c geteilt durch na hoch a mal nb hoch b. Ja, also das ist wichtig, sich zu merken. Also hier die Potenzen eben, die gehen da ein. Es ist nicht einfach irgendwie nc, sondern es ist eben nc hoch c. Ja, jetzt wiederum die Gleichgewichtskonstante. Wenn ich sie in Bezug setzen will mit irgendwelchen Energien, Entropien oder freien Energien, kann ich das natürlich auch wieder machen. Und ja, nicht erstaunlich, ich erhalte dann das Ergebnis, dass die rote Formel dann, die zweite auf Seite 156, dass eben die Gleichgewichtskonstante wieder gegeben ist durch die Zustandssumme QC hoch C und immer mit der Tilde. Das heißt, nicht wahr? Auch hier heißt es das jetzt, dass die ganzen Energien, die eben in diese Zustandssumme eingehen, gemessen werden bezüglich der Höhe des Minimums C auf der Potentialenergieoberfläche. Ja, und dann teile ich genauso eben durch Q hoch A, Q hoch B hoch B. Und dann habe ich hier wieder jetzt ja die Energiedifferenz. Und das ist klar hier, nicht wahr? Die Energiedifferenz zwischen dem Endprodukt und dem Anfangsprodukt ist, ich habe im Endprodukt habe ich C Atome vom Typ C, das heißt also die Energie wird C mal EC sein und ich hatte im Ausgangsprodukt A Atome vom Typ A und B Atome vom Typ B, das heißt ich muss subtrahieren minus A mal EA minus B mal EB. Ja, auch hier wieder kann ich jetzt alles ganz kompakt schreiben, wenn ich die freie Energie verwende und ich habe dann einfach auch, dass die Gleichgewichtskonstante ist E hoch minus Beta mal wiederum diese freie Energiedifferenz, nicht wahr? Und die freie Energiedifferenz natürlich auch setzt sich zusammen aus eben den C, kleinen C-Atom vom Typ C, das heißt, ich habe C mal FC etc. Ja, jetzt ist es oft schwierig, hier diese Energien und Entropien zu berechnen. Und es gibt jetzt eine ganz einfache Methode, um aus einer experimentellen Messung diese Größe zu extrahieren. Und das sind die sogenannten Van't-Hoff-Plots. Und ja, was macht man da? Also schauen wir uns nochmal unsere Gleichgewichtskonstante an, nicht wahr? Die einfachste Schreibweise war das E hoch minus Beta mal die Differenz der freien Energien. Das ist also die zweitletzte Formel auf Seite 156. Und dann weiß ich ja, dass meine freie Energie ist E minus T mal S. Und das kann ich dann einsetzen. Und dann erhalte ich diesen Exponenten hier. Ja, und dann im nächsten Schritt nehme ich den Logarithmus von beiden Seiten der Gleichung. Dann erhalte ich Logarithmus k. Und dann tue ich noch jetzt eine neue Variable x einführen, die einfach die inverse Temperatur ist. Und dann erhalte ich eben das Logarithmus k ist die Energiedifferenz geteilt durch Boltzmann-Konstante mal x plus eine Konstante. Und die Konstante ist jetzt einfach die Differenz der Entropien wiederum geteilt durch die Boltzmann-Konstante. Ja, das bedeutet, wenn ich jetzt also diesen ln von k plotte als Funktion der Temperatur, dann ist die Steigung, gibt mir an, was die Energiedifferenz ist. Und der Schnittpunkt mit der Y-Achse gibt mir an, was die Entropiedifferenz ist. Ja, und es ist ganz erstaunlich, dieser Van't-Hoff-Plot, nicht wahr, gemäß also unserer Theorie, sollte eben tatsächlich dieser Logarithmus k wirklich eine Gerade sein. Und wenn man sich das experimentell anschaut, ist es tatsächlich in sehr, sehr guter Approximation der Fall. Und was auch erstaunlich ist, ist, dass dieses Gesetz also wirklich über viele Größenordnungen Gültigkeit behält. Also die Gleichgewichtskonstante k kann über etliche Größenordnungen variieren und trotzdem gilt dann noch dieses sozusagen Van't-Hoff-Gesetz.